Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Und wir sitzen heute hier mit einem Gast schon, und zwar Marc Wachholz. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Schön, dass du da bist. Wir werden gleich verstehen, warum du hier da bist. Denn ich erkläre mal kurz, worüber wir sprechen wollen heute. Wir hatten ja schon öfter über künstliche Intelligenz hier unsere Gespräche geführt. Das liegt natürlich einerseits daran, weil das ein brennendes Thema ist für alle Autoren, das ist klar. Und auch ein bisschen daran, dass Oliver, dass du dich ja in den letzten Jahren hier so zum Spezialisten für künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit dem Fiction-Schreiben sozusagen entwickelt hast und ausgebildet hast. Und natürlich haben wir zunächst mal hauptsächlich darüber gesprochen, wie man den Schreibprozess mit der KI gestalten kann, wie man die KI da einsetzen kann als Werkzeug oder als Assistent und so weiter. Und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie es den Beruf wahrscheinlich verändern würde. Da sind natürlich die meisten Autoren oder eigentlich alle sehr zwiegespalten. Einerseits fasziniert von den Möglichkeiten, andererseits bestehen da natürlich große Bedenken, ob man da nicht, ob nicht der ganze Beruf mehr oder weniger überflüssig wird oder jedenfalls viel weniger Leute gebraucht werden vielleicht. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, ob das dann, wie das den Beruf verändert, in dem Sinne, ob es dann eigentlich noch Spaß macht oder ob das dann sowas Ähnliches ist wie ein Verwalterjob mit Tabellenkalkulation oder so, wenn man da nur noch sozusagen die KI dirigiert. Aber wir haben auch am Rande schon mal erwähnt, dass das natürlich auch ein unglaublich mächtiges Werkzeug gerade für Autoren sein könnte, wenn es daran geht, wirklich die ganzen Bilder und Töne durch die KI zu erzeugen, indem wir dann als Autoren ähnliche Möglichkeiten haben wie ein Maler, der kann sich Pinsel und Farbe kaufen und loslegen, da steht nichts im Wege und muss nicht erst losgehen und sich mehrere Millionen Kapital beschaffen, um das Werk in die Realität zu bringen. Und das ist eine, vielleicht auch eine riesige Chance für Autoren, und da kommt Marc ins Spiel, denn der liegt da ganz weit vorne.
Genau. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Marc. Du bist, und du wirst dich garantiert gleich selbst ein bisschen vorstellen, aber ich sag's mal so, du bist jemand, der tatsächlich jetzt schon seit einiger Zeit, wie Frank gesagt hat, malt mit der KI, also Filme macht, selbst Filme macht mit der KI. Aber stell dich einfach mal selbst vor, was hast du vorher gemacht, woher kommst du, was ist dein Lebenslauf, dein Vita-Lebenslauf zu dem heutigen Zeitpunkt?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Autor im weitesten Sinne. Ich habe schon Romane als Co-Autor geschrieben für Fantasy, ich habe Computerspiele geschrieben und ich habe viel im Film-Fernsehbereich gearbeitet, weil das immer noch, ich mag die anderen Medien total, bin auch medienmäßig sehr offen, aber so Cinema, Kino, so die cinematische Sprache, das ist schon meine größte Passion, würde ich sagen, so von der, die Grammatik, die Ästhetik von Kino. Und ich komme so ein bisschen mehr aus dem Genrebereich, Sci-Fi, Thriller, also alles, was so nicht Comedy und Romance und Crime irgendwie ist. Und deshalb war das immer relativ ausgewählt, was man hier in Deutschland an Projekten machen kann. Ich habe relativ viel entwickelt. Also wenn mal entweder selber oder wenn Produzenten Mut hatten, sagen, hier haben wir ein bisschen Geld, um mal irgendwie eine coole, weiß ich nicht, Sci-Fi-Serie oder so zu entwickeln. Aber ja, es braucht dann eine gewisse Zeit oder vielleicht oft passiert es halt gar nicht, dass dann das verstanden wird, dass man irgendwie das Risiko eingeht bei den Geldgebern, bei den Sendern oder Streamern oder im Kino. Sodass das immer schwierig war, wobei ich eben mich jetzt auch nicht umgesehen habe nach Krimi-Autorenschaft oder romantische Sachen oder Komödie. Also das habe ich immer, wenn es irgendwie auf mich zukam, abgelehnt. Also ich war dann immer ein bisschen auch eisern, da jetzt nicht das irgendwie weiter zu verfolgen. Und genau, und dann mit AI bin ich eigentlich, sobald das irgendwie möglich war, also noch vor ChatGPT, als so die ersten Bildergenerierungsprogramme kamen, eingestiegen, weil ich das einfach nur cool fand, zu entdecken.
Das wäre genau meine tatsächlich erste Frage. Also du hast es vor ChatGPT sogar schon gemacht. Da war damals die Qualität gerade im Bilder generieren noch oder Film generieren noch gar nicht so gut. Was war für dich so, erinnerst du dich an diesen Sparkling Moment, wo du gesagt hast, das will ich mal ausprobieren?
Ja, also ich erinnere mich sogar noch, vor den Bildern gab es so diese ersten Transformer Webseiten, wo man mal so 2-3 Absätze schreiben konnte und dann wusste die AI schon nicht mehr, was sie im ersten Absatz geschrieben hat. Und das war alles einfach nur lustig so und eben überhaupt nicht belastbar. Aber da hat, das muss so 21 vielleicht schon, also so in der Corona-Zeit gewesen sein. Aber auch da war schon sofort die Faszination da, okay, ich kann irgendwas textmäßig generieren. Und für mich als Autor ist das immer sehr hilfreich. Ich arbeite viel halt allein, so mit meinem eigenen Kopf und suche halt immer Möglichkeiten, meine Gedanken irgendwie zu ordnen oder zu externalisieren oder irgendwo irgendeine Art von Feedbackschleife zu generieren, die meistens im eigenen Gehirn stattfindet. Manchmal, wenn Leute Zeit haben, kann man auch mit denen reden, aber nachts um 3 hat vielleicht nicht jeder Zeit, sodass da schon so ein Funke irgendwie da war, so ein Interesse. Also was vielleicht andere, weiß ich nicht, aber eher als Bedrohung so oder im Horizont liegt irgendwas, was vielleicht mal irgendwie mir was wegnehmen könnte, habe ich immer sofort als Bereicherung für mich empfunden, noch als die Technologie gar nicht zu irgendwas richtig zu gebrauchen war. Und dann mit den Bildern 22, gerade mit Journey, die Qualität war schon beeindruckend für damalige Verhältnisse, ein bisschen surreal, ein bisschen impressionistisch, aber für jemanden, der zum Beispiel auch seine eigenen Konzeptpapiere layoutet hat und dann immer stundenlang im Internet geguckt hat, ob es irgendwie oder mit meinen bescheidenen Photoshop-Kenntnissen versucht hat, ein Poster zu generieren oder so, oder also selber zu bauen, war natürlich plötzlich klar, okay, ich kann hier sehr individualisiert meine Konzeptpapiere illustrieren. Und weil als Autor weiß man ja schon immer, dass man kann noch so viel schreiben. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die visuelle Übersetzung, sowieso gerade bei Film, soll ja sowieso dann was Visuelles werden, ist 1000-mal machtvoller, während Papier halt geduldig ist. Und das zu überwinden, das waren so die ersten Ansätze für mich. Ah, okay, ich kann Bilder generieren, die irgendwie meine Ideen ausdrücken. Besser als die, die ich im Internet finde.
Und jetzt machst du Filme tatsächlich schon seit einiger Zeit mit der KI. Lass uns mal in diesen Prozess reingehen. Wie läuft das ab? Also du hast zum Beispiel jetzt als letztes, zumindest was publiziert, die Ceremony gemacht. Es ist ein Film, Kurzfilm. Wie entsteht der bei dir? Also du hast eine Idee und dann setzt du dich mit der KI zusammen hin, auch beim Schreiben, oder ist das nur analog?
Also ist sehr unterschiedlich. Hängt sehr vom Format des Films ab. Die meisten AI-Filme vor Ceremony, da habe ich gar kein Drehbuch mehr geschrieben. Also da ging es direkt in den Prozess, hey, erstmal Bilder generieren, Shots generieren und dann so nach und nach den Film finden. Das ist bei Trailern sehr einfach. Also ich habe so Concept-Trailer gemacht, weil da weiß man eh, ich brauche einfach coole Shots und muss mir dann so den Trailer nach und nach von der Dramaturgie zusammenbauen. Da muss ich jetzt aber kein Skript schreiben. Bei anderen ersten Kurzfilmen habe ich sicherlich sowas wie Dialoglines oder sowas aufgeschrieben, aber nicht vorher explizit in diesem Drehbuchformat. So, ich hatte eine grobe Idee und für 3-4 Minuten reicht das auch, das im Kopf zu behalten. Für Ceremony war das erste Mal seit langem, dass ich wieder ein Drehbuch geschrieben habe. Die Entwicklung findet immer mit AI statt, aber nicht unbedingt komplett jetzt nur für den Schreibprozess, sondern es ist mehr wirklich, also das Beispiel für Ceremony ist sehr gut, weil das war halt ein Wettbewerb, wo der erste Platz $1 Million gewinnen konnte.
Und dazu muss man ganz kurz sagen, du bist unter die ersten 12 gekommen immerhin, ja. Und es haben sich nicht nur 13 beworben, sondern sehr, sehr viele.
Genau, 3500 war irgendwie so die Zahl der Filme, die sie sich dann angeguckt haben zumindest. Und da ging es also von Anfang an mit der AI darum, und mit der AI heißt vor allen Dingen, ich habe keinen Zugriff 24 Stunden auf andere Mitmenschen. Ne? Das war so eine Idee, ich will da mitmachen, das ist jetzt so mein eigenes Ding, wer kann mir irgendwie helfen? Okay, ich brauche irgendeine Art von externer Kommunikation. Und in dem Fall war das dann eben der Chatbot, dem ich als, und es ging noch nicht so sehr um die Story-Entwicklung, ich hatte so ein paar Ideen, sondern ich habe gesagt, okay, pass auf, hier ist so ein 1-Million-Dollar-Wettbewerb, ich will den gewinnen. Du musst mich dabei unterstützen, den zu gewinnen. Und natürlich, also mir war schon vorher klar, dass das nicht geht, weil es bestimmte Regeln im Wettbewerb gab, wo ich wusste, da ich komme nicht unter die Top 5 wegen Public Voting und man braucht Instagram-Follower und so. Aber es ging um so ein Mindset, in dem halt dann der gesamte Chatverlauf verlief. Also viele der Ideen wurden dann eben ein bisschen unter der Prämisse, okay, ist das auch für so einen Wettbewerb belastbar, bei dem es um 1 Million geht? Vielleicht ist es am Ende auch nur ein Mindset für mich selber, dass ich so in so einem Modus bin, okay, komm, wir knacken das jetzt, ja. Und da werden Tausende mitmachen weltweit. Wie kann ich da jetzt vorgehen? Und auch strategisch im Sinne von, was erscheint eine gute Strategie, aber werde ich nicht machen. So. Also es ging ganz viel auch um Ausschlussverfahren, eher um jetzt um die beste Idee. Ich bin relativ selbstbewusst, was so Ideen betrifft, aber brauche viel, sagen wir mal, abklären, ob das wirklich gut ist oder ob es nicht eine andere Idee besser ist. Also eher Ausschlussverfahren. Und im Fall von Ceremony war das nochmal wichtiger, auch irgendwie eine Art Sparring-Partner zu haben, weil ich halt, bevor ich eine Story hatte, schon überlegt habe, also als allererstes überlegt habe, ich würde gerne da mitmachen. Ich hätte auch gerne die 1 Million. Und ja, ich habe sie halt nicht bekommen, aber ich hätte sie gerne in dem Moment. Aber wer 1 Million halt für einen Film raushaut, der will keinen guten Film unbedingt, sondern der will sich branden. Also was kann ich eigentlich entwickeln, was einerseits, oder für den Fall, dass ich gewinne, ich nicht sofort ein Maskottchen für die Sponsoren werde. Also was kann ich für eine Art von Film entwickeln, der sperrig genug ist und das auch immer wieder abchecken, selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Idee cool finde. Vielleicht dann, hey, ne, AI-Bot, wir haben ja am Anfang darüber geredet, ich will nicht gecaptured werden, ich will kein Maskottchen sein. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Mhm.
Und dann hattest du mehr oder weniger wahrscheinlich die Geschichte. Und wie bist du dann vorgegangen? Also man muss dazu sagen, Ceremony spielt als Handlung mehr oder weniger in einem Raum zwischen einer Frau und einem jüngeren Wesen, nenne ich das jetzt mal so. Es gibt aber auch andere Bilder. Und wie bist du da vorgegangen, also wirklich rein haptisch vorgegangen?
Ja, also es gab viele Hindernisse, auf die könnten wir später noch eingehen. Ja. Ich klammer die mal so ein bisschen aus, um es ein bisschen allgemeiner zu halten. Aber grundsätzlich ist es meistens so, dass man Bild zu Video arbeitet. Also man generiert erstmal die Bilder, sozusagen der Anfang von einem Shot. Das muss dann später nicht im Schnitt der wirkliche Anfang sein, aber zumindest da, wo der Video, der Take losgeht, einfach um eine gewisse Kontrolle zu haben. Was sehen wir hier? Wie ist die Beleuchtung? Wie sehen die Figuren hier aus? Weil bei Text-to-Video, also direkt, ich gebe einen Text ein, Prompt und ich kriege ein Video, ist halt so viel unkontrolliert. Plus die Bildermodelle sind in der Regel ästhetisch machtvoller, interessanter, präziser als die Videomodelle. Die Videomodelle können gut dann arbeiten mit vorgegebenen Bildern, können es dann auch halten, diese Ästhetik. Sie selber sind aber so nicht ganz so gut, wenn man sie einfach so machen lässt. Also erst die Bilder generieren, vor den Bildern die Figuren, wie können die aussehen, ne? Das ist inzwischen vieles von dem, was noch, der Film wurde im November, Dezember 2025 gemacht, sind jetzt 3-4 Monate her. Vieles, es geht jetzt schon wieder leichter. Also es ist unfassbar von der Geschwindigkeit. Aber ja, also die Figuren entwickeln, dass ich sage, ah ja, das ist eine gute, so gefällt mir meinetwegen die Hauptfigur oder die zweite Figur. Und die kann ich dann nehmen, auch wieder mit Bilder-AIs und multiplizieren. Verschiedene Perspektiven, verschiedene Winkel, Aufnahmewinkel oder eben zusammen in ein Bild komponieren. Manchmal auch per Hand noch, wenn die AI das nicht richtig hinbekommt, dann habe ich auch schon mal nochmal selber ausgeschnitten und reingesetzt ins Bild und so. Und jetzt würde das schon besser gehen mit dem Set, also es spielt viel in einem Raum, aber damals hat sich das Set so Shot für Shot selber gebaut. Also es ist halt so, bei AI ist es ja so, du kriegst ja nicht den gleichen Shot nochmal. Das heißt, wenn ich meinetwegen einen Tisch habe und ein Fenster, dann das weiß ich, wie da das Set aussieht. Aber wenn jetzt die Kamera nach links oder rechts schwenkt, dann denkt er sich irgendwas aus, wie dann das Set weitergeht. Und das heißt, in dem Moment, wo ich dann mit einem Shot zufrieden war und der Schwenk ging nach links und dann erschien da plötzlich noch so eine Nebentür, dann sage ich, okay, jetzt muss ich damit jetzt weiterarbeiten. Also das Set wurde jetzt gerade gebaut. Und dann kann ich nur letztendlich von dem, was die Video-AI da gebaut hat, weitermachen. So, und so bin ich dann Schritt für Schritt, ja, hat sich das Set so nach und nach selber hergestellt und ich habe es versucht, dann konsistent zu halten. Das würde heute schon wieder besser gehen. Heute könntest du ein ganzes Set als Bild der Bilder-AI zumindest sagen und sagen, hier halte ich dran. Und auch der Video-AI, guck mal, so sieht es von oben aus. Hier hast du 5 andere Bilder von links und rechts und bau das mal gleich mit ein und erfinde das nicht erst, während du die Kamera schwenkst.
Aber da möchte ich mal fragen, also praktisch der erste Schritt, wenn du erstmal ein erstes Ausgangsbild generierst, ist das auch dann Text zu Bild? Oder hast du zum Beispiel auch Realbilder damit eingelesen und gesagt, mach mal ein bisschen ähnlich da oder irgendwas zwischen dem und dem oder sowas? Oder auch vielleicht reale Personen, um eine Figur zu erschaffen, mit eingegeben?
Ja, also das geht alles, aber ich mache das grundsätzlich nicht. Mhm. Also man kann sowas machen, dass man, sagen wir mal, einfach um so einen gewissen, weiß ich nicht, wenn man irgendeine Figur einem vorschwebt oder so, man könnte natürlich 3 verschiedene Bilder irgendwie von Personen aus dem Internet oder so nehmen und dann werden die gemischt und da kommt dann was ganz anderes raus. Das ist noch nicht mal eine mathematische Mischung aus den dreien, sondern es ist mehr so ein Hinweis für die AI, guck mal so in die Richtung oder so. Aber ich mache das grundsätzlich nicht, weil es auch nicht mehr notwendig ist. Also wenn ich halt irgendwie in dem Fall jetzt dieses 12-jährige Mädchen also haben will, also dann kann ich das einfach prompten und kriege eher 50 verschiedene Varianten und ändere dann meinen Prompt. Und also nur im Notfall müsste ich eigentlich dann auch, nee, aber sie soll jetzt genau so aussehen. Für mich selber ist es sowieso viel einfacher, das nicht zu tun, weil ich aus so einem AI-Co-Creation-Mindset komme oder mir das so ein bisschen angeeignet habe, also durchaus sehr, also nicht nur offen bin, sondern sogar absichtlich Raum gebe der AI, Vorschläge zu machen. Das heißt, ich muss jetzt nicht genau wissen, wie dieses 12-jährige Mädchen aussieht. Ich muss nur einen guten Geschmack haben, um aus 50 Bildern das auszuwählen, was tatsächlich meine Resonanz irgendwie hat, also was mit mir resoniert.
Ja. Da würde ich ganz gerne schon mal reingehen, weil du hast gerade so einen Aspekt angesprochen, der natürlich nicht nur das Filmische betrifft, sondern auch tatsächlich Drehbuchschreiben. Wir werden doch wahrscheinlich in Zukunft, wenn wir mit der KI arbeiten, mehr zum Kurator werden, also zum Auswählenden, als dass wir nur noch allein aus uns heraus schöpfen. Siehst du das auch so? Also für mich ist das eigentlich die Zukunft, dass wir nicht nur beim Schreiben, aber auch beim Filmemachen als Autoren oder Autoren so eine Art Bewertungskuratorfunktion einnehmen werden. Siehst du das eigentlich auch auf uns zukommen?
Einerseits total. Also das liegt total auf der Hand und das ist auch die große Stärke von eigentlich allen Professionen, dass sie, ob ich das nur selber mache oder andere mir irgendwie Bilder zeigen oder so, dass ich entscheiden muss am Ende, welche Line kommt rein, welches Bild, welches Konzept, welches Kostüm und so. Also wir machen das schon viel, aber ich würde es nie in so einer vielleicht Beamtenfunktion, und also das wäre unangenehm, so darüber nachzudenken, sondern das hängt total davon ab, was ist auch meine Vision, das hängt davon ab, was macht mir Spaß. Also Leute, bestimmten Menschen macht Zeichnen Spaß oder Schneiden oder Schreiben oder Dialoge schreiben oder so. Und da würde ich immer sagen, und das geht mir genauso, was mir Spaß macht, mache ich weiter per Hand. Ich bin noch nicht mal irgendwie ein ausgebildeter Cutter oder überhaupt nicht. Also ich mache das halt nur jetzt aus der Not. Aber irgendwie macht mir Schneiden Spaß und ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, mit AI auch irgendwie so einen Editing-Prozess anzustoßen. Ich habe nicht mal Lust, mich damit zu beschäftigen, sondern weil ich das, da findet halt meine Kuratierung statt, ne? Und es gibt auch einen gewissen Flow-State, hier noch ein Frame und also das macht mir wirklich Spaß. Und andere Sachen, die für mich aufwendiger sind oder wo ich schneller Iterationen haben will, wo ich nicht 2 Wochen damit verbringen will, was jetzt eine Dialogzeile, ob welche jetzt besser ist, sondern ich will schneller irgendwie Konzeptart irgendwie sehen, wie sieht diese Welt aus, wie sieht die Ästhetik aus. Diese Iterationsprozesse brauchen Kuratierung, weil jemand muss die Entscheidung treffen. Je mehr die AI uns anbietet, desto mehr brauchst irgendjemand, der sagt, ja, aber das und nicht das, A oder B.
Du hast jetzt gerade auch schon mal im Nebensatz angesprochen, die Zeit an diesem Film, der ungefähr 10 Minuten ist, wie lange hast du da gesessen?
Mhm. Also es gab so 2 Phasen. Die erste war Stoffentwicklung und Ästhetikfindung, weil man musste mit Google AIs arbeiten. Das hatte ich vorher kaum gemacht. Das heißt,
musste man, weil das sozusagen der Sponsor war,
genau,
der gesagt hat, wir geben jetzt mal 1 Million raus und dafür müsste aber auch mit unseren Modellen arbeiten.
Richtig, genau. Wo sich ja auch das Branding nochmal eben zeigt. Genau. Ne? Also bitte benutzt dann auch nur unsere Tools, so, damit wir schön zeigen können, welche Filme mit unseren Tools gemacht werden können. Und ich hatte vorher kaum mit Google AIs gearbeitet, kam aus einer anderen Richtung und war erstmal relativ verzweifelt, weil die überhaupt nicht das geliefert haben, wie es gewohnt war. Das heißt, ich musste die Sprache, man musste die anders prompten, das musste ich erstmal rausfinden, wie das geht. So, das hat eine Weile gedauert, also ne, ich wollte ja was so, dass es wie Live-Action aussieht, also real, möglichst, soweit es halt geht. Darin ist Google grundsätzlich sehr gut, aber weil ich ja vorher Bilder brauche, um dann die Shots zu machen, kam ich irgendwie nicht hin zu der Ästhetik, die ich eben von anderen Modellen bisher kannte. Also Sprache lernen, dann Stoffentwicklung.
Jetzt hast du diesen Film gemacht, du wirst weiterarbeiten. Wie sieht es für dich aus in der Zukunft? Also wirst du sagen, das ist für dich eine Art, wie du weiter Filme machen wirst? Und dann natürlich die entscheidende Frage, auch mal längere Filme?
Ja, also ich stimme dir zu deiner Anfangsbeschreibung total zu, dass es, ich empfinde mich weiterhin als Autor, als Storyteller, ja, und habe jetzt so ein bisschen noch nicht mal das Medium ausgetauscht, sondern erweitert. Die Farbtöpfe, ja, sind dazugekommen, der Pinsel und so. Und für mich ist es aber vieles ähnlich. Also ob ich jetzt auf Papier was schreibe oder in Bildern schon was vorbereite oder auch schon fertigstelle. Alles, was hilft, den Film zu machen, ist gut. Und als Autor, ich bin auch relativ, glaube ich, also ein seltenes Exemplar in diesem AI-Bereich, als Autor dort jetzt so aktiv zu sein. Also es kommen aus allen möglichen Bereichen und Professionen so diese AI-Filmmaker, oder die das jetzt machen. Aber Autoren sind gar nicht so viel dabei, interessanterweise. Und ich habe auch keinen technischen Background oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie qualifiziert wäre über meine Autorenschaft hinaus oder so. Und deshalb ist für mich die Idee oder die Vision für mich persönlich, einfach Filme machen zu können. Das kann sein mit AI, muss aber nicht. Also ich bin auch weiterhin dabei, größere Sachen zu entwickeln und bin auch sehr zurückhaltend, jetzt sofort einen Langfilm zu machen. Also das ginge schon, sagen wir mal, als Animationsfilm, weil da die Ästhetik geknackt ist und auch stabil gehalten werden kann. Bei Live-Action, glaube ich, haben wir noch so ein Jahr, wo wir noch mal ein bisschen eine Schippe rauflegen können. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde und vielleicht in einem Jahr wäre der Langfilm fertig mit AI, dann würde der erste Akt schon wieder nicht so gut aussehen wie vielleicht der Finalakt, weil sich das halt alles so schnell entwickelt. Und überhaupt als Einzelperson muss ich jetzt keinen Langfilm machen. Also da geht es dann auch darum, wieder letztendlich vielleicht geringere, aber doch Budgets zu organisieren. Irgendwie, wer geht ins Risiko, wer hat Bock hier mitzumachen. Es geht darum, all die Professionen, all die Expertise. Ich bin kein Color Grader, ich bin kein Kostümdesigner. All das, dafür gibt es Leute, die das viel besser können als ich. Ich improvisiere das jetzt so, und AI kann da auch helfen, aber sicherlich jeder oder jede Person, die irgendwie eine Expertise in irgendeinem Filmbereich hat, würde bessere Sachen in dem Bereich rauskriegen aus der AI als ich, weil die haben die Sprache, haben bessere Begriffe, haben ein besseres Auge oder ein trainierteres Auge. Und das glaube ich schon. Was, glaube ich, der Unterschied ist, dass allein zu wissen, ich könnte einen Langfilm machen, wenn ich wollte, wenn mir das so wichtig wäre, und ich jetzt sage, ach, der muss jetzt aber gemacht werden und der muss jetzt heute ich muss jetzt heute anfangen, ich muss das alleine machen, dann, also das allein schon zu wissen, ergibt alle Freiheit der Welt in meinem Kopf. Also notfalls mache ich ihn halt allein. Ja. Wenn gar keiner das sehen will, dann, oder kaufen will, dann mache ich es halt selber.
Du hast natürlich jetzt gerade auch einen interessanten Aspekt angesprochen. Deine Filme, die du gemacht hast, also die KI-Kurzfilme, laufen ja bei YouTube, wenn man es mal so nimmt, auch auf anderen Plattformen und so. Wie siehst du da die Zukunft, was die Verwertung betrifft?
Ja, also ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Das ist eine sicherlich eine privilegierte Situation, in die ich mich da einfach selber reinsetze. Ich habe so einen Überblick über meine Finanzen, was ich so als Mensch verbrauche im Jahr und kann sozusagen abschätzen, ich kann das eine Weile so machen, ohne dem Zwang Geld damit zu verdienen. Und mir ist das sehr wichtig, nicht diese Kombination aus, wie kann ich daraus Kohle machen, weil dann würde ich andere Filme machen. Ich habe letztes Jahr so ein Video-Essay gemacht mit AI über Kino und AI.
Nenn ruhig mal den Namen, ja, damit man das auch googeln kann und bei YouTube auch nachgucken kann, weil ich mache hier mal Werbung, ein super, sehr interessantes Format, was dir da geglückt ist.
Ja, also The Cinema That Never Was, wer Interesse hat, kann es googeln. Hätte ich überlegt, hey, mein nächster AI-Film soll irgendwie Kohle bringen, dann hätte ich das nicht gemacht. Das war völlig ein eigenes Projekt, so für mich. Ich fand das irgendwie cool, die Idee. Und es wurde dann im Nachhinein ist mir total klar, warum das dann auch sehr erfolgreich wurde, weil es mit der Nostalgie von Kino spielt. Und das natürlich docken da Leute an. So, als ich ihn gemacht habe, hatte ich daran eben nicht gedacht. Es war nicht geplant, dass der irgendwie anderen gefällt. Ich fand das selber eine interessante Idee und AI hat mir einfach die Möglichkeiten gegeben, dann mache ich jetzt mal ein Video-Essay und das ist doch auch mal ein interessantes Format. Genau, und das ist, glaube ich, eine Freiheit, die ich gerne beibehalten will. Also obwohl ich ja damit jetzt mit AI-Filmen Geld verdient habe, habe ich nicht darauf geplant und will das auch weiterhin nicht. Also ich will nicht viral gehen oder ich will nicht irgendwie versuchen, ja, den nächsten Hit zu landen und dann über YouTube-Einnahmen oder so, da würde man völlig, oder ich würde zumindest empfinden, sofort mich zu beschränken und mich wieder zu zensieren, wo ich gerade meinen Kopf frei bekommen habe, dass AI uns ja hilft, uns nicht mehr zensieren zu müssen. Es wird eher schwer sein, zu entscheiden, was will ich eigentlich machen in der großen Auswahl, die ich jetzt habe. Das ist eine größere Herausforderung, als wir vielleicht denken, ja.
Du hast vorhin gerade auch schon ganz am Anfang von den Hürden und Hindernissen gesprochen. Magst du vielleicht darüber erzählen, wobei man wahrscheinlich sagen muss, wir reden ja jetzt heute von Hürden und Hindernissen. Das ist in einem oder zwei, drei Monaten wahrscheinlich auch schon wieder anders. Aber was waren deine oder sind deine derzeit?
Ja, also klar, es ist grundsätzlich, kann man immer mit dem Gedanken operieren, alles, was jetzt nicht geht, wo irgendwie Kritik noch geäußert wird, aber das geht ja noch nicht mit AI oder so, dann geht es halt in 2 Monaten. Also die Entwicklung ist so schnell. Und wenn es in 2 Monaten nicht geht, dann halt in 4 oder in 6. So, also es ist alles absehbar, ne? Exponentialfunktion, wir haben das ja nur alle gelernt, was das bedeutet, dass das einfach, ja, so schnell, glaube ich, keinen Plateau-Effekt gibt, weil wir können immer mehr in Details zumindest gehen. Selbst wenn die Modelle irgendwo eine Art Plateau erreichen, dann ob das jetzt Detailsteuerung ist oder so, das wird alles kommen. Also da sind viele Möglichkeiten. Aber dadurch, dass letztendlich haben wir es, glaube ich, mit Magie zu tun, mit wie eine Fee bringt Feenstaub, aber die Fee selber sagt trotzdem, ach, weißt du jetzt, wo du sagst, was du willst, das will ich aber nicht. Ja? Also wir reden hier über Content-Filter, über große Companies, die eben entsprechende auch Regeln haben oder eben Limitierungen setzen. Es ist immer noch, ich investiere größtenteils mein eigenes Geld da rein, also ne, ist jetzt nicht so, dass sowas nicht irgendwie, also es ist nicht billig, gerade AI-Video ist relativ teuer oder braucht relativ viel Energie auch, Serverkapazität so. Das sind alles so generelle Hindernisse, aber die Content-Filter, zum Beispiel im Beispiel von Ceremony war das eklatant, weil es ist halt eine Geschichte über ein 12-jähriges Mädchen und man muss das aber mit Google AI machen. Und Google hatte halt einfach die grundsätzliche Policy aus guten Gründen, du kannst einfach nichts mit Kindern machen. Also ich stand vor der Herausforderung, ich will eine Geschichte mit einer Kinderprotagonistin machen, aber die AI-Tools, die ich nutzen darf nur oder kann in dem Moment, erlauben mir das schlichtweg nicht. Also teilweise bis hin zu, du lädst ein Bild, wo nur Kinderhände zu sehen sind und die sagt, weißt du, lieber nicht. So. Und dann Wege zu finden, wie man damit sozusagen umgeht und trotzdem noch seine Geschichte erzählen kann. Also es sind andere Hindernisse, aber wir kennen es ja jetzt auch als Autoren. Ne? Es gibt ständig irgendwas, naja, das ist zu teuer oder weiß ich nicht, der Produzent hat eine andere Idee. Also wie kann ich irgendwie trotzdem an meiner Story, an dem Kern meiner Story dranbleiben, auch wenn es diese Hindernisse oder Limitierung gibt. Und in dem Fall hätte ich sagen können, na gut, dann mache ich sie älter. Aber das war halt nicht mehr meine Geschichte. Es hätte keinen Sinn gemacht. Es ging um letztendlich thematisch um Kindheit, um Kinder in der Gesellschaft. Wie sind Kinder in der Gesellschaft platziert? Und wenn sie 21 oder 25 ist, verliert das an Effektivität. Ja, und das musste ich dann irgendwie rausfinden. Ich habe dann rausgefunden, okay, es geht um reale Bilder von Kindern, aber Animation ist gar kein Problem. Dann war die Frage, mache ich einen Animationsfilm einfach daraus? Hätte ich ja auch machen können. Es wäre sehr einfach gewesen, wollte ich aber nicht. Die Vision war halt, dass es ein Realfilm ist, weil das die schwerste Kategorie im Moment halt ist. Also, dass das so ein bisschen aussieht wie Live-Action. Und die Lösung war dann, naja, tiefer reinzugehen, sagen, dann gibt es halt in der Welt einen Filter, der Kinder noch mal mehr unsichtbar macht und also sozusagen zum Thema passt. Und ja, wer den Film guckt, sieht dann quasi, erkennt,
was
woher.
Was deine Lösung
war. Genau, was meine Lösung Problem war. Ja, also ich habe die Lösung in der Geschichte gefunden, in dem Thema, was ich bespielen wollte. Und da kommen wir auch wieder zur AI zurück. Das macht natürlich schon Spaß. Also zum AI-Chatbot. Ja, macht natürlich schon Spaß, nachts um 3 in dieser Falle irgendwie zu stecken. Und so mache ich es Animation, kannst du hier noch, kann ich irgendwie andere Worte benutzen? Also all diese Sachen auszuchecken, alle gehen nicht. Ja, ich kann sie nicht älter machen. Es gibt keinen Trick, irgendwie das Bild irgendwie anders zu machen. Weiß ich nicht, dass du es umgekehrt, spiegelverkehrt oder was auch immer machst, dass die AI vielleicht das Kind nicht erkennt, hat alles nicht geklappt. Und dann plötzlich diese Idee zu haben, nee, ich baue das ein in die Geschichte. Was ist, wenn? Und dann in dem Moment Feedback zu bekommen, ne? Einfach reinzuschreiben, also es klingt jetzt total strange, aber zu schreiben, hey, Chatbot, was hältst du davon, von der Idee? Und dann irgendeine Art von, ja, das ist die Lösung oder das ist cool. Also am Ende muss ich es entscheiden, am Ende muss ich es cool finden. Aber manchmal zögert man halt, weil es viel Aufwand auch bedeutet, weil es gerade, wenn du 2 Wochen nur noch zur Deadline hast und du gehst ja ein hohes Risiko ein, wenn ich sage, ich mache das jetzt so, das muss dann auch klappen. Es kann dann nicht, ob das jetzt ästhetisch klappen muss oder vom Storytelling, also ich muss das irgendwie hinkriegen, auch zu verkaufen oder vielleicht macht die AI, gibt es noch einen anderen Filter, der mich raushaut. Also ich gehe ein hohes Risiko ein, was das ganze Projekt zum Scheitern in dem Fall verurteilt hätte. Und dann in dem Moment einen Daumen hoch zu bekommen, nee, mach mal einfach. Also geh das Risiko ein, das ist schon, wenn das klappt, wäre das schon ziemlich cool. So. Das schließt den Bogen von vorhin. Wie rede ich oder was macht das, wenn ich mit einem Chatbot in dem Moment reden kann?
Vielleicht nochmal auf deine Bemerkung zurückkommen. Das ist nicht so ganz billig, aber auch so ganz teuer ist es nicht. Also ich weiß, dass du keinen Kleinwagen ausgegeben hast, um diese 10 Minuten herzustellen,
ja.
Sondern das hält sich im Vergleich natürlich zu realen Dreharbeiten alles in Grenzen, ne? Weil de facto zahlst du ja nur die Rechenpower sozusagen. Du hast natürlich auch gesagt, was ist der gesellschaftliche Kostenfaktor, aber was real Geld betrifft, ist das natürlich auch durchaus handelbar auch. Ne?
Genau, also im Vergleich hätte ich jetzt den gleichen Film traditionell drehen wollen, würde der gar nicht existieren. Ne? Niemand hätte das finanziert, es hätte keine Idee gegeben, wie man das Geld wieder reinbekommt. Alleine auch schon die Idee, es gibt halt einen Shot in dem Film, für 2 Sekunden brauchte ich die Katastrophe, die Kriegskatastrophe, den Shot, wo die ganze Stadt explodiert in einer Art Explosion oder so. Aber eben nur für 2 Sekunden, weil es im Film viel darum geht, um Bilder, die Macht der Bilder und wie doll sie Spektakel werden. Ja. Das heißt, wenn ich sowas zeige, der Film selber will nicht das länger als 2 Sekunden zeigen. Und wenn ich sage, hey, VFX-Team, ich brauche eine gesamte Stadt, die in die Luft fliegt, aber nur für 2 Sekunden, macht mir das mal schnell. Also das rechnet sich nicht. Ne? Wenn überhaupt Geld da gewesen wäre, hätten sie gesagt, nee, dann müssen wir das komplett, also dann müssen wir es irgendwie ausreizen. Ja. Du brauchst mindestens 30 Minuten Finale im kriegszerstörten, in der kriegszerstörten Stadt. So, und das hätte dann wiederum das ganze Konzept des Films ad absurdum geführt. Also ja, für im Vergleich ist das alles natürlich, also um Dimensionen preiswerter. Für mich als Einzelperson wiederum, also der ganze Film hat mich ungefähr 1000 Euro oder Dollar oder so gekostet, ohne dass ich jetzt irgendwie Geld damit verdiene. Ne? Also das ist dann einfach mal als Privatperson, statt dass ich jetzt irgendwo mit einem Auftrag Geld verdiene, ist es eher, dass ich das ausgebe und überdenke, dass ich das eher irgendwie durch, weiß ich nicht, Echo-Effekte oder was auch immer, oder gutes Gefühl, wenn Leute den Film gut finden, rentiert. Das ist dann meine Bezahlung dafür.
Wenn du jetzt, du hast ja gesagt, dass sozusagen das schon sowas Ähnliches wie ein Team vorstellbar wäre. Angenommen, man würde jetzt wirklich ein größeres Spielfilmprojekt in Angriff nehmen wollen. Das eine Problem hast du ja auch genannt, dass es bisher noch schwierig ist, die Konsistenz über so eine längere Strecke zu halten mit der KI. Vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen. Aber mich hat auch das interessiert, dass man da dann schon so eine Art Teamarbeit vielleicht organisieren würde mit Spezialisten für Kostüme oder eben auch für Fotografie und Ästhetik und so weiter. Wie könnte man sich das vorstellen, dass man so ein Team organisiert? Wie würde man da jetzt rangehen, wenn man keine realen Dreharbeiten vor sich hat, sondern nur AI-Dreharbeiten?
Ja, also erstmal glaube ich, dass das als Produzent wüsste man, wie das geht. Ich bin gar kein Produzent, also ich würde mir das so ein bisschen ausdenken. Aber ich glaube, an sich wäre es erstmal genauso. Wir haben hier ein Budget. Und dann, wir brauchen die und die Leute, ne? Jemand, der irgendwie den Überblick hat, so ein bisschen organisatorisch, wen bräuchte ich jetzt? Spreche vielleicht nochmal mit Marc oder mit anderen, wen, ne, was übernimmst du, wo willst du, wo brauchst du Unterstützung und so. Und dann sucht man sich die zusammen. Das wäre so der klassische Weg. Was für mich aber viel spannender ist, darüber nachzudenken, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich als Autor natürlich diese Filme jetzt anstoße und das ist eigentlich wie früher. Ja? Der Autor, die Autorin hat die erste Idee eventuell. Manchmal haben Produzenten die Idee und sagen, hey, ich habe hier so irgendwas schwirrt in meinem Kopf, hier hast du ein bisschen Geld, kannst du mal überlegen, was man daraus machen könnte. So. Aber ich glaube, die Frage, wer hat die Idee, wer hat den Impuls, kann halt jetzt von überall kommen. Das ist halt der große Vorteil. Ich als Autor muss nicht unbedingt der Erste sein, der diesen Impuls setzt. Schauspieler, Kostümdesigner, Kameramenschen, alle können jetzt diese Impulse setzen und sagen, hey, wer hat Lust mitzumachen? Ja, wer hat, hier ist meine Expertise, vielleicht suche ich mir eine Autorin, vielleicht suche ich mir einen Kostümdesigner, wie auch immer, ja, oder lass eben da, ja, verteile das, wie ich will. Also ich glaube, diese, erstens die lineare und die hierarchische Aufstellung von Filmprojekten kann, wenn man will, ein bisschen kollabieren. Mehr, also die Hierarchien ein bisschen niedriger, mehr so in Banden, ja, in kleinen Gruppen operieren. Und zwar die Leute, die Lust haben. Die Leute, die sagen, ja, ich verstehe, wo wir hinwollen, ich habe da Ideen und so. Und auch in der Linearität, zumindest für so Kurzfilme. Also das war so meine Erfahrung, ne, die für mich sehr so, ich muss nicht erst ein Skript schreiben und dann am Ende ist die Postproduktion oder so, sondern ich kann auch schon mal das Finale generieren mit AI und zusammenstellen und gucken, wie das sich anfühlt und dann merken, ach, da vorne, ja, also dieses holistische Arbeiten oder auch Denken mehr, das habe ich für mich stark als eine Befreiung empfunden. Glaube auch, dass das eine Befreiung für fast alle, die irgendwie an Filmen arbeiten und immer noch ihre Passionen haben. Ja, ich habe irgendeine Idee, ich habe schon lange, weiß nicht, wenn Schauspieler vielleicht eine Idee für eine Figur im Kopf haben, so die mal zu entwickeln und ja, eben Teams zu bilden. Inwieweit das dann skalierbar ist auf längere, größere Projekte, das müssen wir alle rausfinden. Aber ich würde nicht zwangsläufig sagen, dass wir automatisch in diese alten, linearen, hierarchischen Prozesse sofort zurück müssen. So.
Und in welcher Form würden zum Beispiel Kostümbildnerinnen, die hat sehr viel Erfahrung mit Kostümen, wie sie wirken oder was es überhaupt gibt an verschiedenen Stilen und so weiter, in welcher Form könnte sie eingreifen in deinen Prozess, den du da irgendwo gestartet hast? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, an erster Stelle würde stehen, vielleicht ist sie diejenige, die den Prozess startet. Ne? Also vielleicht hat
aber
sie,
angenommen, du hättest den gestartet und du brauchst noch jemanden, der sich mit Kostümen irgendwie da.
Genau, dann wär's natürlich toll, wenn sie auch einen Zugang zu AI hat. Also, dass sie sagt, statt eben zu sagen, na, ich brauche jetzt, weiß nicht, 3 Wochen, um alles irgendwie zu zeichnen oder so, brauche ich vielleicht eine Woche, um vorzuzeichnen. Also wenn ihr Zeichnen Spaß macht, soll sie das weiterhin machen, aber und ihre Ideen dann vielleicht der AI geben und dann eine größere Form von Angebot könnte sie machen. Auch schon kuratiert, das muss dann nicht alles irgendwie wild sein. Also sie kann ja dann ganz viel kuratieren, ausprobieren. Vielleicht hat sie auch konkrete Vorstellungen, aber man könnte halt viel mehr ausprobieren. Und dann würde man sich vielleicht schon nach einer Woche zusammensetzen und sich, ich sage jetzt mal, 1000 verschiedene Kostüme angucken. Ja, zu, oder sagen wir mal, 100 Kostüme für 10, jeweils dann 10 Figuren. Und könnte darüber eben reden. Also man hätte eben Bilder vor Augen, schnell, und könnte iterieren und könnte sagen, komm, lass uns verfeinern. Also ich bin gar nicht so sehr der Fan jetzt von, dadurch sparen wir Zeit insgesamt, sondern wir erhöhen die Qualität. Also ne, ich empfinde es immer als eine Limitierung zu sagen, sagen wir mal angenommen, ich hätte jetzt ein Budget. Weiß nicht, wie viel so eine Kostümdesignerin sei. Meinetwegen habe ich jetzt 2000 Euro oder so. Kannst du für 2000 Euro hier mal ein bisschen helfen. Dann kriege ich vielleicht dafür bislang, und ich habe null Ahnung, ja, also ich denke mir das jetzt voll aus, meinetwegen 5 Entwürfe. Und damit muss ich dann irgendwie, das ist es. Und sie würde auch gern mehr machen. Er sagt, ich habe jetzt 3 Wochen dran gearbeitet, ne, und wenn nicht, wo. So, und stattdessen eben zu sagen, nee, wir knacken das für die 2000 Euro in einer Woche vielleicht. Also vielleicht verdient sie sogar mehr pro Woche als normalerweise, können wir aber tiefer in die Details reingehen, können wir ausprobieren, einfach um das zu finden. Also das wäre auch dieser Co-Creation-Prozess.
Kennst du das mal? Ja. Würde sagen, naja, man kann das der KI geben und sagen, gib uns mal die Szene mit dem Kostüm, gib uns mal die Szene mit dem Kostüm und gib uns mal die Szene mit dem Kostüm. Ja. Dann guckt man sich das an. 10, 15 verschiedene Varianten und das Kostüm ist einmal das, das andere Mal das. Das ist ja genau das, dass ich das jetzt nicht nur auf dem Papier sehe, sondern tatsächlich in einer Szene live, in Anführungsstrichen, das Kostüm oder die unterschiedlichen Kostüme schon sehe. Ne?
Ja, stimmt. Und für mich zum Beispiel, vielleicht bin ich jemand, ich habe jetzt selten oder bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht selber irgendwie Kostümabnahmen machen müssen oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mir viel, viel schwerer fällt, von einer Zeichnung oder einem Foto in einem Dressing-Room zu entscheiden, ob jetzt das wirklich passt. So, ich bin immer beeindruckt, wenn Caster zum Beispiel anhand von normalen Gesichtern entscheiden können, ja, das ist die beste Schauspielerin für diese, weiß nicht, Businessfrau, die evil ist und irgendwie alle anderen abzockt oder so. Weil ich weiß nicht, wie man das sieht. So, aber mir würde es dann helfen, ja, dieses Kostüm oder diese, meinetwegen auch Schauspielerin, wenn es zum Beispiel Hybrid dann auch gedreht ist, dann schon in Action zu packen, in die Szene und mit dem Licht und so, jetzt sehe ich auch als Laie, wie das im fertigen Film aussieht. So wie ich mich freue als Autor, wenn Produzenten oder Redakteure, die schon eine finalere Annäherung oder eine Annäherung an die finale Version durch zum Beispiel meine Konzept-Trailer bekommen, weil ich das zwar in meinen Texten total sehe und finde, ist doch perfekt beschrieben, aber eben vielleicht andere nicht so sehr die Texte so auslesen können, so cinematisch auslesen können, wie ich das gerne hätte. So. Ja, und das eben im ganzen Team zu verteilen auch. Ne? Also ich stelle mir vor, jetzt aus allen Departments, alle können viel näher an der finalen Version sein, bis hin zu, wir machen den ganzen Film mit AI und es ist trotzdem nur eine Previs. Also wir ziehen den einmal durch, aber am Ende wollen wir ihn doch noch real drehen. Aber wir hauen schon ganz viele Kinken raus, testen ganz viel Kostüme, Licht, Tempo. Also wir könnten den fertig machen. Aber er ist so irgendwie dann noch natürlich nur bei 90%. Und um dann noch mal quasi die finale Version davon zu machen, das drehen wir dann. Und haben vielleicht sogar ein bisschen schon Zeit und Kosten gespart, weil wir besser wissen, wo wir hinwollen. Weil wir den Film schon sehen und alle Departments sehen den. Das ist, glaube ich, sehr machtvoll.
Was waren die Reaktionen, die du bekommen hast auf deine Filme, also die man ja sehen kann bei YouTube und so weiter und so fort? Da würde ich vielleicht sogar mal unterscheiden zwischen Menschen, die vielleicht gar nichts mit dem Filmgeschäft zu tun haben, aber auch von Kolleginnen und Kollegen haben, die gesagt, du Totengräber der Filmindustrie oder was?
Ja. Nein, also aus welchem Grund auch immer bin ich sehr verschont von diesen sehr, sagen wir mal, destruktiven Stimmen, kritischen Stimmen und den ganzen Diskursen, was ist Kunst und was ist echt und was ist nicht echt und so. Ich habe da eine starke Meinung zu. Ich glaube, es hat sich nicht so viel geändert seit den letzten 10.000 Jahren. Und die neuen Medien wurden natürlich immer erstmal als noch nicht echt und das ist nicht die echte Kunst und so. Und später war es dann die hohe Kunst und dann, ne, ob wir das jetzt bei, naja, die klassischen Beispiele, Stummfilm, Tonfilm.
Schon der Film,
genau.
Sagte man, oh Gott, ist gar keine Kunst.
Ist richtig.
Boulevard, Varieté, Kunst.
Genau, und Fotografie davor, ne, was, du musst nur auf den Knopf drücken und schon ist das Bild fertig. Wir mussten hier Monate oder Jahre an einem Porträt malen. Das ist eben nicht also diese Idee auch des Leidens, dass Kunst immer was mit Leiden zu tun hat und so, das ist auch immer so eine, naja, darüber können wir viel reden, hätte ich auch noch viel zu sagen. Dann waren es eben die Computerspiele und jetzt ist es eben AI. Und genau, also davon bin ich relativ viel verschont. Was ich sehr gut finde, sondern es gibt wirklich einfach sehr, sehr interessierte, auch emotionale Reaktionen auf die Filme, die ich bis jetzt gemacht habe. Interessiert aus dem Sinne von, oh, was ist schon möglich? Oh, das ist ja toll, so, weil es auch immer noch, wir sind immer noch in der Experimentierphase. Ne? Das ist noch nicht das Ende. Das heißt, ich versuche auch mal bestimmte Dinge zu testen. Funktioniert das? Wie weit sind wir da schon und so? Es gab jetzt bei The Cinema That Never Was, war das natürlich schön zu sehen, dass dann, weiß nicht, auch Hollywood-Veteranen sich bei mir melden und sagen, Mensch, ich hatte da irgendwie eine Träne am Ende im Knopfloch, weil das eben, ne, es spielt halt so ein bisschen mit dieser Nostalgie, dieses klassische Cinema, also noch nicht mal jetzt 80er, 90er, sondern wirklich, wir reden hier so über 40er, 50er, 60er vielleicht noch und so. Und ja, also sich dann eben an ihre eigene Passion, ans Filme machen, so an das klassische Cinema eben erinnert gefühlt haben. Und also ich glaube, insgesamt das Feedback ist toll. Also ich kann mich da gar nicht beschweren. Oder das ist mal so eine deutsche, Formulierung. Nee, ich freue mich total. Und auch auf den Festivals, AI-Festivals oder auch normalen Festivals, gibt es eine große, große Anerkennung für die Filme. Also da bin ich sehr glücklich drüber. Mhm.
Wir beide sind ja tatsächlich dabei, ein KI-Lab, du bist als Dozierender, als Dozent auch dabei, was im Herbst startet. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, Autoren oder Autoren sagen, ich interessiere mich sehr dafür, was würdest du sagen, ist der erste Schritt insgesamt zu sagen, ich will das mich ermächtigen und eigenständig vielleicht in diesen Bereich reingehen? Was würdest du sagen, wäre der erste Schritt für diese Menschen?
Ja, es mag irgendwie überwältigend wirken, aber eigentlich ist der Zugang relativ einfach. Also ich würde vorschlagen, sich ein bisschen Geld einfach zur Seite zu legen und sagen, das verbrate ich jetzt. Das ist jetzt, ich will das einfach nur austesten, weil man muss experimentierfreudig sein. Man muss jetzt sagen, das ist der Zweck, das Geld. Und dann würde ich mir einen Account bei einer der wahrscheinlich Plattformen holen, die, also Aggregator-Plattformen, die Bild und Video und verschiedene Modelle anbieten und so. Einfach mal für einen Monat ein Abo abschließen, ob das jetzt für, weiß ich nicht, wie viel, $30 oder vielleicht 90 oder so. Und ein bisschen Bilder kreieren und die animieren. Und erstmal gucken, was passiert, wo sind wir schon, was klappt. Ich glaube, ausprobieren ist das Wichtigste. Einfach einen Kontakt mit diesen AI-Tools zu finden, ohne jetzt das große Ziel zu haben, ich mache jetzt gleich einen ganzen Film, sondern eher, weiß ich nicht, vielleicht will ich erstmal nur ein Poster oder meinetwegen sogar nur erstmal einen Charakterentwurf haben für meine Charakter. Einfach mal die Figurenbeschreibung aus den Pitch-Papern, die wir alle haben, einfach nur mal reinkopieren und mal gucken, was passiert. Und dann kann man immer noch Sachen ändern und vielleicht noch sagen, weiß ich nicht, Studio-Shot, wenn man vielleicht die Figur nicht im Film-Style haben will, sondern als wäre sie jetzt irgendwie für das Pitch-Paper hier, das ist die Figur, wie sie ohne Film aussieht. Oder sie auch meinetwegen in eine Filmszene packen und dann vielleicht mal animieren. Einfach das Bild nehmen, sagen, hier, Video, mach mal Video draus. Ohne große Prompt-Magie oder so, einfach nur, ja, mach eine coole Szene draus, würde ich einfach reinschreiben. Und nur erstmal gucken, was passiert. Weil ich glaube, der Kontakt, die physische Erfahrung oder auch die mentale Erfahrung mit AI ist das Entscheidende. Es geht nicht so sehr um jetzt spezifische Tools, spezifische Modelle, weil das sind neue Technologien und wir können nicht mit alten Konzepten, auch Denkkonzepten, an neue Technologie rangehen. Wir brauchen neue Ideen und niemand weiß, hat rausgefunden, was wir alles Cooles damit machen können. Das heißt, ich glaube immer, wir brauchen möglichst viele verschiedene Gehirne, die sich damit beschäftigen und irgendwas damit machen, was jemand anderes halt nicht macht damit.
Ja, weil du gerade von Plattformen gesprochen hast, welche würdest du denn zum Beispiel empfehlen, derzeit, gerade jetzt?
Ja, ich glaube, eine bekannte Plattform ist FreePic, die ist europäisch immerhin, also einige der Modelle laufen auf europäischen Servern, wenn einem das irgendwie wichtig ist. Die haben alle aktuellen Bilder- und Videomodelle parat.
FreePic.
FreePic, genau. Ein anderes ist Runway, das ist eine amerikanische Firma, die zwar ihr eigenes Modell hat, aber inzwischen auch andere Modelle einfließen lassen. Nicht so viele, aber das Coole ist da, wenn man irgendwie, glaube ich, den höheren Monatsabo abschließt, hat man für Video auch unlimitiert. Das ist dann, wartet man ein bisschen länger, aber kann dafür ja mehr ausprobieren. Und vielleicht als letzter Tipp noch Midjourney, das gibt es nirgendwo anders, das ist halt vor allen Dingen für Bilder, ist aber die stärkste Bilder-AI, also mit dem größten ästhetischen Spielraum, also für alle, die ein bisschen gelangweilt sind von AI-Ästhetik, die werden mit Midjourney viel, viel mehr ausprobieren können in Ästhetiken und Stilen, die anderen nicht abbilden können.
Und vielleicht zum Schluss sagen wir nochmal, deine beiden Filme, über die wir jetzt viel gesprochen haben, auf die wir Bezug genommen haben, ist einmal The Cinema That Never Was und der andere Film heißt Ceremony. Und man kann beide einfach auf YouTube ganz einfach finden und sich das mal angucken, wie das wirklich aussieht. Denn das sollte man tun nach diesem Gespräch, finde ich.
Genau, ja. Also alle Filme, die ich je mit AI gemacht habe, findet ihr unter YouTube Particle Panic. Das ist der YouTube-Kanal. Okay. Also alles, was ich gemacht habe, ist dort frei verfügbar.
Wunderbar. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.